Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Gelobet sei der Herr. Jo, gepriesen sei Gott. Ja, ich war ja heute Vormittag auch im zweiten Allianzgottesdienst und fand sehr gut die Berichte, die auch dort waren von der Gabi Wendland. Und wie ich schon sagte, Barbara hat über unseren Arbeitszweig im Bereich von Prostitution, Rotlicht, Wendepunkt berichtet. Und da muss ich auch sagen, das sind so auch Entscheidungen, die wir im Leben treffen, wo wir sagen, okay, ich habe mich für einen Dienst entschieden und den mache ich. Und unsere Teams, die draußen sind, bei Wendepunkt, Arne und Ursula und Barbara und Daya und so, die ihr so auch draußen seid mit den Teams, es ist wirklich... oder sagen wir so, ich habe es über die ganzen Jahre, wir sind ja seit 2005 dabei, habe ich gesagt, bei jedem Wetter, egal wie es aussieht, man weiß einfach, ich habe meinen Dienst, ich tue meinen Job da auch, um diesen Menschen zu dienen. Hier geht es nicht nur um Job, hier geht es tatsächlich um Menschen in ihren Nöten beizustehen, sie zu helfen, rauszuholen. Gott hat uns nicht dazu berufen, Kirchenhocker zu sein, irgendwelche Kirchenstühle warm zu halten, sondern tatsächlich diese Welt zu verändern. Und Professor Dr. Schirmacher hat ja auch gesprochen heute Morgen. Die Predigten von ihm sind von heute Morgen, oder die Predigt ist auf der Homepage der Evangelischen Allianz Darmstadt dann anzuhören. Ich weiß nicht, wird die Tage, denke ich, kurzfristig draufkommen, so dass ihr da reinhören könnt. Ich kann euch nur empfehlen, auch einfach mal da reinzuhören und zu schauen, reinzuhören, was er da so zu sagen hatte heute Morgen. Ja, verschiedene oder waren noch von uns dort bei diesem Allianzgottesdienst. Möchte jemand kurz was sagen? Also ich hatte nach dem Gottesdienst, muss ich sagen, verschiedene Gespräche und wo Leute sagen, weißt du, Herbert, ich habe nicht gewusst, dass es das tatsächlich so gibt. Ich habe nicht gewusst, dass Menschen in unserem Land so versklavt sind und gezwungen werden zur Prostitution. Ich meine, wir müssen die Dinge ja mal ganz nüchtern sehen. Auch wenn die Freier hier auf unserer Straße entlangfahren und die Frauen mitnehmen, da sind sicherlich solche, die es freiwillig von sich aus tun, aber da sind noch ein ganz Teil, die stehen dort, weil sie sonst geschlagen werden, weil sie sonst misshandelt werden, wenn sie dort nicht stehen. Und somit, sag ich mal, jeder Freier, der eine Prostituierte aufsucht, ist natürlich mitverantwortlich für ihr Schicksal. Und das ist ja heute Morgen auch klar, denke ich, herausgekommen. Ja, gibt's jemand, der sagt, ich würde gerne, mich hat was angesprochen, speziell, ich würde gerne da was sagen oder vielleicht hat's dich in eine andere Richtung gebracht. Heute sagt mir Leute, Herbert, das hat mein Leben jetzt einen Touch in die andere Richtung gegeben, mich nicht nur mal um mich selber zu kümmern. Ich hatte Gespräche mit Leuten aus anderen Gemeinden und so, auch und so. Also vielleicht auch unter uns jemand hier, der sagt, ja, ich würde gern was weitergeben, dann kannst du es gerne tun. Ja, Barbara.
Eine ganz kleine Sache war das eigentlich, aber die hat mich selber nochmal so aufgerüttelt. Und zwar hatte die Gabi Wendland von dem Dienst erzählt, unter anderem auch von einer Frau, die mit Traktaten rausgegangen ist, also die hat so evangelisiert, war dann auch bei einer Prostituierten und hat dann über Gott gesprochen bei dieser Prostituierten. Und da hat die Prostituierte zu ihr gesagt, du, ich werde dazu gezwungen. Und da hat die Frau nur einen kurzen Moment überlegt und ist weggegangen. Und das fand ich irgendwie so schlimm. Und für mich habe ich dann einfach so mitgenommen, dass wir nicht nur Worte machen, sondern dass diese Liebe Gottes einfach tief wird.
Man überlegt mal, diese Frau, die denkt, okay, jetzt kommt jemand mit dem Flyer an. Das ist bestimmt eine Person, der ich mich anvertrauen kann. Ich kann mich nicht jedem anvertrauen. Sie sagt dieser Person, die den Flyer verteilt, so, können Sie mir helfen? Ich werde zur Prostitution gezwungen. Ich möchte hier raus. Und die Traktatverteilerin lässt sie stehen und geht und kümmert sich nicht. Und diese Prostituierte hat dann 6 Jahre ein Martyrium durchgemacht in diesem Bereich der Prostitution und ist dann 6 Jahre später rausgekommen, hat Jesus kennengelernt. Aber das hätte eventuell schon alles an diesem Tag 6 Jahre früher enden können, hätte diese Frau zumindest die Polizei informiert oder wäre zu ihrem Pastor gegangen und hätte gesagt, hör zu Pastor, diese Frau hat mich da angesprochen, ich fühle mich überfordert, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Könnt ihr euch darum kümmern? Ich habe es Marita erzählt und Marita hat noch einen anderen Aspekt reingebracht und ich habe gedacht, der ist wirklich wahr. Das ist nämlich auch ein deutsches Problem, ein Christenkrankheitsproblem. Marita sagt, wahrscheinlich war das eine Person, die wieder nirgendwo hingehörte, zu keiner Gemeinde sich zählte. Ihr kennt diese Individualisten, die überall ihre Flyer verteilen, zu nirgendwohin einladen und irgendwie in ihrem Evangelisationstrip ihr Ego verwirklichen und sich überhaupt nicht in Gemeinde integrieren und so weiter und dann auch natürlich niemand haben, an den sie sich wenden können. Das ist ja so, die Christen, die ich nenne sie immer diese Sputniks. Ihr wisst, das sind diese Erdumkreiser im russischen Bereich, also diese Satelliten, die da rumkreisen. Sie zählen sich zu dieser Gemeinde, zu dieser Welt, aber sie gehören eigentlich nirgendwo hin. Und sie haben natürlich auch in solchen Situationen niemanden, an den sie sich wenden können. Und sie leben außerhalb. Ein Mensch, der nicht zu einer Gemeinde gehört, lebt außerhalb des Willens Gottes. Das muss man ganz klar sehen. Wer nicht zu einer Gemeinde gehört, lebt außerhalb Gottes Willen. Und solche Leute, die verteilen natürlich dann auch Flyer. Sind bestimmt so Sachen gewesen, wie ich sie erlebt habe als junger Mensch. Da war ständig zwar in unserem Briefkasten irgendwie ein Flyer, aber ohne Adresse, ohne irgendwo einen Kontaktpunkt. Und ich bin dann erstmal viele Jahre mühsam meinen Weg weitergegangen. Und ich war damals, als diese Flyer in meinem Briefkasten kamen, in unserem Briefkasten kamen, da war ich ein junger Mensch. Das war 1966, 67, ja, was war ich denn da gerade? 14, 15, 16 Jahre in diesem Bereich. Und ich suchte Gott, ich wollte Gott. Aber ich habe ihn nicht gefunden, habe Kirchen und alles abgeklappert, habe ihn nicht gefunden. Und ich suchte die Leute, die von diesem tollen Jesus erzählen, wie es in diesem Flyer war. Aber nie eine Adresse drauf. Und also heute denke ich auch, das ist wahrscheinlich, irgend sind da so Sputniks gewesen, die nirgendwo hingehören und irgendwie doch einen evangelistischen Drang haben, aber ein pervertiertes Christentum leben. Und dazu sind wir nicht berufen. Die Bibel sagt, wir sind berufen zur Gemeinschaft der Heiligen und um eingefügt zu werden in den Bau Gottes, der nämlich die Gemeinde ist, sein Bau. Also ein Christ, der ohne Gemeinde lebt, lebt außerhalb der Ordnung Gottes, außerhalb des Willens Gottes und ist auf jeden Fall nicht Gott gehorsam, ist auch auf jeden Fall ein Christ, der ohne Gemeinde lebt, ist auch kein Jünger Jesu. Denn ein Jünger Jesu tut, was der Meister sagt. Und der Meister sagt, schließe dich einer Gemeinde an. Und wer das nicht tut, ist kein Jünger Jesu, weil er nämlich das Wort nicht tut. Ja? So, das müssen wir auch ganz klar sehen. Noch jemand von heute Morgen? Serena. Ach, jetzt siehst du schon wieder durchwärmt aus. Mir war auch kalt. Also ich glaube, ich habe eine ganze so eine rote Eiszapfennase gehabt, als Serena mir im Flur entgegenkam. Ganz rote Nasenspitze. Ich sage, du siehst aus wie Eisnase, aber so fühltest du dich wohl auch, ja.
Ich wollte noch sagen, dass in Jakobus steht es ja, dass wenn es mir wie neu wie bewusst geworden, dass es nicht reicht, dass man jemanden irgendwie so wie die Barbara das gesagt hat, jemanden einen schönen Spruch an den Kopf knallt oder so. Ja, du brauchst halt Jesus, und das ist wirklich was mit praktischer Hilfe zu tun hat. In Jakobus steht ja auch, wenn jemand friert und ich sage, ja, geh hin, wärm dich halt, und ich gebe ihm nichts. Was soll das? Ja, was ist das wert? Gar nichts. Also es ist sowas mit praktischer Hilfeleistung zu tun hat. Und dann hat der Herr Schiermacher noch einen ganz tollen Vers aus Hiob 31 vorgelesen, Vers 13. Da steht, wenn ich missachtet habe, das Recht meines Knechtes und meiner Magd in ihrem Rechtsstreit mit mir, was wollte ich dann tun, wenn Gott sich erhöbe und wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Hat nicht er, der mich im Mutterleib gemacht hat, auch ihn gemacht und hat nicht einer im Mutterschoß uns bereitet. Also das ist, wie das nochmal so bewusst sich zu verinnerlichen, dass jeder gleich viel wert ist und dass man nicht irgendwie so versteckte Gedanken hat oder auch so vielleicht richtende Gedanken, wie kann der nur oder wie kann man sowas nur machen, weil Jesus hat das auch nicht getan und wir haben nicht das Recht, Menschen so zu behandeln und das will ich mir wie in mein nochmal so verinnerlichen.
Okay, noch jemand? Ja, Elke?
Ich bin mit dem Thema in Karlsruhe schon konfrontiert gewesen, weil ich ein Kind hatte, das in dem Milieu lebte. Das war bei mir in der Ferienbetreuung und ich bin mir damals so machtlos vorgekommen. Ich habe wohl realisiert, dass das in so einem Haus lebt, war total erschrocken, aber wie gelähmt. Und das war die ganzen Jahre, habe ich mit dem Wendepunkt auch nicht so viel zu tun gehabt, weil ich meinen Dienst woanders gesehen habe. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich dem nicht verschließen. War gestern den ganzen Morgen im Internet, um zu lesen, was der Herr Schirmacher so erzählt und um was es überhaupt geht. Ich war sehr beeindruckt gestern Mittag, als wir da standen vom Go-Team, mit den Händen gefesselt und so einem Schild um den Hals, wo wir quasi jemanden repräsentiert haben, der in so einer totalen Abhängigkeit lebte. Ich habe innerlich nur geheult, weil mir war auf einmal bewusst, oh Mist, das ist nicht ein Spiel, du kannst nicht raus. Das ist wirklich echt, echt, echt. Und keiner hilft dir, wenn du da drin bist. Und dann bin ich sehr, sehr betroffen weggegangen und es hat mich auch jetzt nicht mehr losgelassen. Ja, und da steht, der Herr Schirmacher hat heute Morgen gesagt, steht beim Timotheus wortwörtlich drin, dass das Gesetz bestimmt ist für Gesetzlose, widerspenstige, gottlose, Sünder, heillose, unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler. Das habe ich immer schön überlesen. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Sozialengagement von der Evangelischen Kirche, die haben das ja öfter angeprangert und hat mich da schön fromm vorbei manövriert. Aber so einfach ist es nur doch nicht. Jetzt habe ich Buße getan. Ja.
Okay. Noch wer? Ja, Judith. Karibusana.
Ich fand es auch sehr berührend heute Morgen und ich habe gemerkt, dass es einfach ein Herzstück vom Herzen Gottes da ist und dass der Heilige Geist wirklich spricht. Und ich habe aber auch gemerkt, als er die ganzen Fakten gebracht hat, dass man da auch ziemlich schnell verzweifeln kann und in Aktivismus verfallen kann. Also so geht es mir zumindest. Und was er am Schluss noch gesagt hat, in 2. Chronik, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und umkehrt zu mir und betet und mein Angesicht sucht, dann will ich kommen und das Volk oder mein Land heilen. Und ich finde, es ist so, in Deutschland läuft so vieles falsch, aber es fängt an, dass wir Gott suchen, sein Angesicht suchen, dass wir sein Herz suchen und dann auch in die Tat streiten, das, was er offenbart. Und ja, das hat mich sehr berührt. Und dem möchte ich einfach auch nachgehen und das nicht einfach so stehen lassen, einfach aus dem Gottesdienst rausgehen, sondern wirklich auch ja, mein Herz öffnen für das, was Gott hat. Weil er hat für jede Gemeinde hier was und für jeden Einzelnen was.
Das ist wahr. Dann werde ich, wenn sie ihre eigenen Wege verlassen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ne? Hat er gesagt, das werde ich tun. Gott hat, es ist ein Versprechen, ne? Es ist ein Versprechen Gottes. Noch jemand? Gut.
Ja, ich denke so, auch was wir erst gesungen, wir singen laut, wir proklamieren laut, du bist der Champion dieser Welt. Schlimm ist es, wenn wir es nur innerhalb unserer eigenen Mauern propagieren. Ja? Dann ist das nämlich total sinnlos. Ist das vielleicht für unseren momentanen religiösen Gottesdienst irgendwie da, aber an sich ist es sonst etwas, was die Welt nicht berührt. Denn das, was wir hier drinnen tun, das erreicht die Welt draußen nicht unbedingt. Natürlich, wenn wir beten, Gebete bewirken etwas, aber wir wissen genauso, wenn wir nur beten und nicht handeln, dann geschieht nämlich auch nichts. Ja, es ist beides, es muss beides Hand in Hand gehen. Und da müssen wir uns neu hineinbegeben und uns Gott auch hingeben, die Dinge zu tun, die auf seinem Herzen sind. Ich möchte ein paar Gedanken sagen. Mir geht es oft so, immer wenn ich mich für einen Gottesdienst auch vorbereite, wo ich dann denke, Mann, wir haben so viel gehört, wir haben so viel gelernt, wir haben unsere Glaubensgrundkurse durch, dann wird jemand getauft, wir haben Cleansing Stream, geboren, um frei zu sein, heißt es ja bei uns, heißt es Cleansing Classes. Wir haben diese Dinge, wir haben Jüngerschaftsprogramme, sage ich mal, Tools, in die wir mitverarbeiten und verwenden in unserem Bereich von Gemeindeleben und Leiterschaftstraining und dergleichen. Und dann denke ich so, wir sind jetzt in diesen Räumen hier Ende März, wenn wir also aus diesen Räumen raus müssen, sind wir 10 Jahre hier. Und dann ist immer so die Frage, was habe ich wirklich erreicht? Was hat man wirklich erreicht? Ich muss sagen, es sind, wenn ich das so Revue passieren lasse, und ich lasse oft Dinge vergangene Jahre Revue passieren und denke drüber nach, dann ist es so, dass ich merke, okay, da sind Leute angesteckt worden und die haben Gottes Wort ernst genommen und haben gesagt, ich stelle mich zur Verfügung, ich begebe mich in Dienst, in Verantwortung, Gott gegenüber, der Gemeinde gegenüber, Gott der Welt gegenüber. Und doch habe ich dann so gedacht, ein Großteil ist dann doch immer nur eigentlich ja so ein bisschen passiver Gottesdienstbesucher. Außer dass wir, was natürlich auch ein guter, wichtiger Dienst ist, damit Gemeinde sauber ist, dass du vielleicht sagst, ja, ich bin im Putzteam integriert. Wir haben ja nun mal die ganze Gemeinde auch in Putzteams aufgeteilt, sodass alle Jubelwochen jeder nur einmal mal dran käme, die Gemeinderäume zu putzen. Aber so, was hat das für Auswirkungen, auch was wir lernen und wo wir Heilung und Befreiung erfahren haben, was hat das für Auswirkungen nach außen? Hat das irgendwie etwas bewirkt? Und da muss ich sagen, manches Mal, dann bin ich so von der Predigt, ich habe dann gestern gesagt, sag Herr, eigentlich habe ich gar keine Lust, jetzt was zu predigen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch predigen sollte. Denn wenn ich etwas predige und es wird nicht umgesetzt, dann sehe ich das ein bisschen als vertane Zeit. Meine Warte, er hat sicherlich vielleicht auch viele andere Warte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte einen theologischen Bereich, den ich noch aufarbeiten wollte mit euch. Und habe gesagt, okay, dann werden wir den Bereich, den haben wir noch gar nicht so stark behandelt, den werden wir dann, am besten gehe ich den morgen mal an. Aber zufrieden war ich damit überhaupt nicht. Und merkte auch mein Geist und auch meine Seele, die haben gesagt, nee. Es ist wieder ein weiterer theologischer Bereich, der abgedeckt, ausgefüllt wird, Informationen vermittelt wird. Und gut, dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich erstmal gar nichts. Und habe das abgeschaltet, weg. Und habe gesagt, Herr, am besten sagst du, was du zu sagen hättest, was du dir so wünschst, was ich weitergeben soll, egal in welcher Form. Ich bin einfach online. Und gut, und dann kam auch direkt dieser Bereich und dieses Unzufriedensein in meinem Innern. Ich merkte, das ist gar nicht mal meine Unzufriedenheit, das ist so die Unzufriedenheit Gottes. Das ist die Unzufriedenheit des Herrn. Der sagt, ich fühle mich selber bei so etwas nicht wohl. Also Gott fühlt sich bei Ausübung religiöser Aktivitäten, fühlt er sich absolut nicht wohl. Es ist ihm sogar ein Ekel, wenn du die Bibel schaust. Mich ekelt davor, sagt Gott, wenn wir einfach nur religiöse Formen, Rituale ausüben. Gott sagt, das ekelt mich an. Das, ich finde es, also wir würden das heute oft sagen, ein bisschen vornehmer und edler, das kotzt mich an. Es kotzt mich an. So. Und es gibt viele Dinge, von denen Gott sagt, das kotzt mich an. Das ekelt mich. Und wir lernen, oft ist es so, wir lernen immer da, hören viel, aber wir kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil wir auch uns in der Menge unserer eigenen Wege aufhalten und zerlaufen, weil wir unser Ding machen, wie wir denken, wie unser religiöses Leben aussehen sollte. Dabei ist es so, Paulus nennt es so, da wir jetzt auch an diesem Wochenende oder diese Woche und die ganzen Wochen auch in der Evangelischen Allianz Darmstadt uns mit dem Thema Menschenhandel befasst haben, Sklaverei, über 200 Millionen Sklaven gibt es zurzeit auf unserer Erde, das musst du dir mal vorstellen. Nie hat es mehr Sklaven gegeben als heute in unserer Gesellschaft. Ja? Und ein Sklave kann nicht tun, was er will. Wir haben das vom Menschenhandel, Prostitution und wie wir es ja auch hier auf der Straße sehen, die Frauen, die dort stehen. Da wird nicht gefragt, ob du auf die Straße gehen willst oder nicht. Und guck dir an, die Damen, sie stehen da mit ihren Miniröckchen oder manches Mal ist es ja nicht mal mehr ein Miniröckchen. Sie stehen hier auf der Straße und sie frieren sich, entschuldige, auf Deutsch gesagt, den Arsch ab. Ja, aber der Zuhälter erwartet, dass du so da stehst. Das Fatale ist, dass diese Leute ja und diese Frauen, die dort stehen, ja einen Arbeitsvertrag mit ihrem Zuhälter haben. Dieses Gesetz, sicherlich gut gemeint, haben uns ja die SPD und die Grünen eingebrockt und somit ist Deutschland zu einem Schlaraffenland und Umschlagplatz von Zuhälterei und Prostitution geworden. Und das Gesetz müsste unbedingt wieder geändert werden. Und egal, wie sehr sie ihre Motive schönreden, wenn man merkt, das ist nach hinten losgegangen, muss man das einfach ändern. So ist das nun mal. Und diese Frauen, wenn die da nicht stehen in ihren Röckchen oder manchmal gar keine Röckchen und bei der Kälte, wenn sie dort nicht hingehen, man würde sie totschlagen. Sie würden so misshandelt und gequält werden, bis sie gehen. Ja. Was in einem Fall, wir haben eine Prostituierte, die sich bekehrt hat und Jesus aufgenommen hat und sie rausgeholt haben und dann auch wo anders untergebracht haben. Die wurde bedroht und so, dass wir sie letztlich wegschaffen mussten. Und dann hat dieser Zuhälter gemeint, dass er die Gemeinde platt machen wird und uns bedroht. Ja? So, weil sie war ein gutes Einkommen. Er hat ja mehrere Frauen gehabt, aber allein diese Frau brachte ihm jeden Monat das 30.000 ein. Ja, 30.000. Ich meine, und das, wenn jemand Jesus annimmt und auf einmal gehen die 30.000 flöten, das ist natürlich schon der Hammer, sage ich jetzt mal. Ne? Und so, da heißt, da kommst du ganz schnell in Schwierigkeiten, wenn du in solchen Bereichen arbeitest und Dinge tust, dann verliert es die Gemütlichkeit. Dann überschlagen wir natürlich auch die Kosten und denken, was wird mit meiner Familie, wenn ich mich um so Menschen kümmere. Dann kann es durchaus passieren, dass so Leute kommen und dich bedrohen und sagen, wir vergreifen uns an deiner Familie, wenn du damit nicht aufhörst. Aber das ist nun mal die Konsequenz, wenn wir unseren Glauben ernsthaft leben wollen und wir können unsere Augen verschließen, was nicht gottgemäß wäre, oder auch unsere Augen öffnen. Und Gott sagt, wir sollen unsere Augen nicht verschließen vor dem Elend und den Dingen, die um uns sind. Als ich gestern Abend dann so sagte, okay, Herr, ich habe ja null Idee, da hat der Herr mir zwei Bibelverse gegeben und an einen dritten mich heute nochmal erinnert. Und ich will es einfach mal lesen. Matthäus am letzten. Das ist nämlich sehr gut, Matthäus am letzten. Matthäus 28. Du und ich, wir sind hier, weil irgendjemand uns mal auf den Glauben angesprochen hat. Weil irgendjemand vielleicht für uns intensiv gebetet hat. Weil jemand gesagt hat, ich will nicht, dass dieser Herbert verloren geht. Und ich weiß, es gab in meiner Verwandtschaft manche, die gebetet haben. Meine Tante, meine Oma, die haben jeden Tag gebetet. Und die haben ja auch dieses so intensiv betrieben, dass sie von Gott hörten, dass ich mal Prediger werde. Das haben sie mir auch in meinem ungläubigen Zustand gesagt, was ich als die größte Katastrophe meines Lebens hielt. Aber irgendwie hat sich das erfüllt, was sie da von Gott gehört haben. Und es ist tatsächlich geworden. Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft diese, also die Jünger geworden sind, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Waldemar Sadatschuk hat mal gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, gilt natürlich nur für die, die hingehen. Bei den anderen ist er nicht so. Ja, ich würde sagen, ich würde es mir fast wünschen, weil dann würde das vielleicht manch einen in die Predulie und Schwierigkeiten hineinbringen, sich doch dann zu bewegen. Aber Jesus hat gesagt, die wir gläubig sind, da waren nicht nur diese 12 Apostel dort an diesem Berg in Galiläa, sondern dort waren 120 Gläubige versammelt. Zwischendurch war er ja mehr als 500 erschienen und so weiter und so fort. Ich denke mal sogar, dass hier Paulus sagt, zuletzt erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Ich schätze mal, dass es hier war. 120 gingen dann und beteten zu Pfingsten. Also Jesus hatte allen 500 plus Frauen und so weiter gesagt, wartet in Jerusalem bis ihr wartet dort, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wissen von dieser ganzen Schar, die dort war, sind nur 120 dann gegangen. Also wir sehen, nicht mal ein Viertel sind dem nachgekommen, was Jesus sagte, geht nach Jerusalem, wartet, dort wird eine besondere Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes auf euch ausgeschüttet werden und die euch befähigt, Zeichen und Wunder zu tun. Und wir sehen von diesen über 500, ich nehme jetzt nur die Brüder, so heißt es ja, schreibt es der Apostel, zuletzt erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal. Wir wissen, dass die ganzen Frauen noch mit dabei waren. So, es sind also ein Minimum ist eigentlich dann hingegangen in Jerusalem und hat dort gewartet auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So, wir sehen, das ist Gottes großes Problem. Es gibt viele Leute, die oft inspiriert sind, nachlaufen und Dinge gut finden, Gottesdienste vielleicht gut finden, Lobpreise gut finden, was auch immer sie gut finden mögen, eine Predigt gut finden. Aber es bringt sie nicht dazu, tatsächlich dann dieses, was Gott sagt, zu befolgen. So wie Jesus auch hier bei seiner Himmelfahrt sagte, geht nach Jerusalem, wartet, nur 120 Leute gehen hin. Also es ist Gottes Problem durchweg durch die Geschichte, die Probleme, die er sicherlich in manchen Bereichen in meinem Leben mit mir gehabt hat, mit dir gehabt hat, aber es ist dann wichtig und gut, dass wir irgendwann an einem Punkt unseres Lebens doch mal aufwachen und sagen, jetzt ist es zu Ende, ich höre auf, mich selbst zu bedauern, ich höre auf, mich selbst zu bemitleiden, ich höre auf, selber nochmal ein neues Cleansing-Programm erfahren zu müssen, ich höre auf, nochmal mehr Healing-Power zu kriegen, und was weiß ich, also immer sich um uns selbst zu drehen. Ich höre da mal mit auf. Man muss zu dem Punkt in seinem Leben kommen, wo man sagt, ich habe Dienst empfangen, ich habe diese Dinge erlebt und jetzt habe ich diesen Dienst empfangen zu einem bestimmten Zweck. Und der Zweck ist, dass du Jünger machst. Der Zweck ist, wenn wir hier in unserer Gemeinde Jüngerschaft 1 anbieten, Start in ein neues Leben, dann ist der eine Zweck ist, dass du erstmal grundsätzlich in die fundamentalen Dinge des Reiches Gottes reinkommst. Darüber Bescheid weißt, für dich anwenden kannst, was möchte der Herr? Und wie kannst du ihm vertrauen, wie lernst du ihm vertrauen und all diese Dinge, die wir in diesem Bereich auch haben. Glaube an Gott und dergleichen, Taufen, Geistestaufe und so weiter und so fort. all diese Grundlagen nach Hebräer Kapitel 6. Das ist, damit du eine Grundlage des Glaubens kriegst. Dieses Training bekommst du mit der Absicht, dass du das so verinnerlichst in dir, so verinnerlichst, dass du sagst, das mache ich fest, dieses Training nehme ich an und dieses werde ich dann an anderen Menschen ausleben. Ich werde wieder andere Menschen zu Jüngern machen und das, was ich in diesem Glaubensgrundkurs gelernt habe, das werde ich diesen Neuen, die ich zu Jesus führe, wieder vermitteln. Das ist der Sinn und Zweck. Du hast Hilfe empfangen und du gibst anderen wieder Hilfe. Reinigender Strom, geboren, um frei zu sein bei uns. Das ist, du kommst in Freiheit, du lernst die Macht und Power des Wortes Gottes kennen, du lernst kennen Dinge über die Versorgung Gottes und dass er unser Arzt und Heiler ist. Du lernst all diese Dinge kennen, wie du selber innerlich, du wirst innerlich heil, du wirst von Ketten und Bindungen der Vergangenheit befreit. Das ist das Ziel, dass du ein freier Mensch wirst, ein freier Jünger Jesu wirst. Das ist aber das eine vorrangige Ziel. Das zweite ist, dass du jetzt hingehst und dasselbe wieder anderen weitergibst und bei anderen anwendest. Weil wenn du nur für dich, Clancing und ich für mich, wenn wir das nur für uns erlebt haben und dann nicht andere zu Jüngern machen und ihnen helfen, in diese Dinge reinzukommen, dann ist eigentlich das, was du durchgemacht hast oder erlebt hast, das, was man dir geschenkt hat, ist eigentlich für die Katz. Weil Jesus hat gesagt, denen, die an mich glauben, Markus 16, denen, die an mich glauben, sie werden diese Dinge tun. Sie werden Dämonen austreiben, Kranke gesund machen. Das heißt, sie werden tatsächlich aktiv in diese Welt hineingehen und sie werden sich um die Bedrückten, um die Bedrohten, um die Verachteten, um die Notleidenden, werden sie sich kümmern. Sie werden aktiv ihr Leben einsetzen für diese Menschen. Und sie werden etwas bewirken, sie wollen sie herausholen aus ihrem Dreck und aus ihrem Elend. Und dann holst du jemand heraus, du machst ihn zu einem Jünger, das Wort Mathetes ist ja Jünger bei uns übersetzt, man könnte es auch genauso gut mit Schüler übersetzen. Das heißt Schüler, du gehst in deine Nachbarschaft, in dein Umfeld, in deine Stadt, wo immer du bist, du sagst, ich will Menschen für Christus gewinnen, ich will sie, es geht aber nicht, der Zweck ist nicht vielleicht der erste, ich muss evangelistisch aktiv sein, sondern das, was Jesus antrieb, war seine Barmherzigkeit. Das heißt, sein Innerstes drehte sich herum, wenn er die Menschen in ihrem Elend, in ihrer Not sah. Jesus hat, um Hilfe zu geben, hat er niemals die Bedingung gestellt, bekehr dich aber vorher. Er hat geholfen allen, die sich bekehrten oder nicht bekehrten. Und deshalb bete ich, wo immer ich bin, mit jedem Menschen, ob er gegen Gott ist oder für Gott ist. Aber wenn er sagt, ich will Gebet und er lässt es zu, dann werde ich für Menschen beten und Menschen erleben Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen. Sie erleben, wie sie gesund werden von unheilbaren Krankheiten, aber sie bekehren sich darauf nicht immer. Der Mensch geht dann seinen Weg. Auch das hat Jesus erlebt. Deshalb können wir niemals sagen, gut, ich habe für so viele gebetet, sie haben Hilfe empfangen, wurden gesund, haben sich aber nicht bekehrt, also das hat ja alles, macht ja keinen Sinn. Doch, du hast etwas getan, was ja auch erst im Bibelvers gelesen wurde, oder auch in Bibelversen gelesen wurde. Du hast dich um den Bedrückten, um den Elenden, um den Verzweifelten gekümmert. Das ist Evangelisation. Das ist Gottes Auftrag an uns. Das ist Evangelisation. Evangelisation ist nicht nur bla bla bla, bekehr dich, ewiges Leben, der Himmel wartet, goldene Stadt, von der ich neulich sprach, die ewige Stadt eilt, sichere dir dort dein Wohnrecht. Das ist ja nicht alles, was wir zu sagen haben, sondern es geht ja vor allem das Praktische, dass jemand in der Not, ich helfe dir, und der in der Not, dem du hilfst, wird fragen, warum hilfst du mir? Und dann erklärst du ihm, weil dieser Christus dir aus deinem Dreck und aus deinem Elend geholfen hat, deshalb hilfst du ihm. Und das, dein Mitleid und deine Barmherzigkeit ist es, die dich antreibt und nicht die Religion und nicht das Go-Team und nicht die Straßenkirche, nicht das Evangelisationsteam treibt dich an, sondern die Liebe des Christus, sagt Paulus, die drängt uns. Ne? So, geht hin, sagt er zu allen Jüngern, macht zu Jüngern, zu Schülern, alle Menschen aus allen Nationen. Wir haben in dieser Stadt Menschen aus über 140 Nationen. Und wir müssen grundsätzlich eine Entscheidung in unserem Leben treffen. Wollen wir Evangelisation betreiben wie bisher, indem wir verkündigen und sagen, wenn er kommt, kommt er, wenn er nicht kommt, kommt er nicht? Oder wollen wir hinuntersteigen in die Straße der Bedürftigkeit und des Elends und dort Handreichung tun, dort Hilfe anbieten, dort die Verwundeten verbinden? Wie hat es dieser barmherzige Samariter getan? Der Priester geht vorbei, der Levit geht vorbei. Aber dieser Samariter, der geht her und er wäscht seine Wunden aus. Und er verbindet ihn. Er bringt ihn in eine Herberge. Und er sagt, ich bezahle, damit er wieder in Ordnung kommt. Sind uns diese Dinge zu teuer? Es ist gut, die Geschichte vom Samariter zu hören und zu lesen. Und da gibt es wirklich wunderbare, herrliche Predigten drüber. Aber den Samariter zu leben, das ist, wozu wir aufgerufen sind. Den Samariter wirklich zu leben. Geht hin und macht zu Jüngern alle die Völker. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, was mache ich mit diesem Vers? Den kennen Sie ja alle. Ja, dann hat er mich weitergelenkt auf Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Dabei merkte ich, das ist, Herr, genau das, was mein Herz anspricht. Johannes Kapitel 8, Verse 31 bis 36. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, also zu den Gläubigen, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete und sprach ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Übrigens vor dem ersten Teil, den lese ich noch einmal. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Als der Herr mir diesen zweiten Vers so gab nach Matthäus, dann habe ich gedacht, wie passt das zusammen? Was meinst du eigentlich damit, Herr? Ich habe ja die ganze Sache, sag ich mal, das habe ich dann so beim Teppich verlegen und so weiter. Weil ich habe einfach gesagt, okay, mein Thema, theologisches Thema werde ich nicht abhandeln, nein. Da habe ich gesagt, ich gehe und renoviere in meinem Haus weiter. Ich säge Fußleisten zurecht und lege Teppich. Und Herr, du wirst sagen, was du zu sagen hast. Und dann beim Teppich legen und Fußleisten anschrauben, dann hatte er Zeit zu reden. Ich bin ungestört, ich bin still, ich habe nicht gemurrt beim Fußboden Leisten legen. Ich bin da auf meinen Knien rumgekrochen, nicht im Gebet, sondern in der Arbeit. So, und dann kamen diese Verse. Ich sage, okay, was ist, in meinen Gedanken war sofort, welche Verbindung hat das zu, geht hin und mache zu allen Völkern, Jünger zu allen Völkern. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort seid, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und der Herr sagt, wenn ich meinem Volk gesagt habe, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern, und der einzelne Gläubige geht nicht hin, um andere Menschen zu Jüngern zu machen, dann ist dieser Gläubige kein Jünger, weil er ist in dem Moment nicht im Wort. Wenn ihr in meinem Wort seid, wenn du das tust, was ich sage, dann beweist du, sagt Gott, dass du mein Jünger bist, mein Schüler bist. Und Gott hat gesagt, geh hin, heile die Kranken, befreie die Bedrückten, die im falschen Joch sind, befreie sie von ihrem Joch, die in Ketten sind, geh und sprenge die Ketten, die dämonisiert sind, geh und treibe die Dämonen aus, setze die Menschen frei. Und der Herr sagt, wenn meine Kinder das nicht tun, Herbert, dann sind sie nicht meine Jünger. Denn sie tun nicht, was in meinem Wort ist. Dann sind sie nicht meine Jünger. Bist du dabei? Und ich habe darüber nachgedacht, während ich da auf meinem Teppich umherrutschte. Ich habe darüber nachgedacht. Und er sagt, so ist es, Herbert. Genau so ist es. Wer in meinem Wort bleibt, es tut, der ist in Wahrheit mein Jünger. Und der Herr sagt, warum erlebt ihr nicht Wunder und Zeichen und Befreiung, Dinge, die ihr euch eigentlich ersehnt und erwünscht? Der Herr sagt, weil ihr nicht in meinem Wort seid. Er sagt nämlich, wenn ihr in meinem Wort seid, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du anfängst, zu Menschen zu gehen, die in Bedürftigkeit und in Ketten sind und sagst, ich komme im Namen Jesu, dich zu befreien, dann wird der Herr das bestätigen durch mitfolgende Zeichen. Dann wirst du erkennen, tatsächlich, das Wort Gottes ist die Wahrheit, der Herr heilt und befreit. Und diese Wahrheit, was du dann auch siehst, aufgrund deines gehorsamen Gehens, diese Wahrheit wird dich frei machen, dass du sagst, ich vermag alles durch Christus. Könnt ihr mir folgen? Ich vermag es. Aber wenn wir nicht hingehen und den Dienst nicht tun, werden wir niemals diese Erfahrung von Heilung und Befreiung an Menschen erleben. Wir werden sie nicht erleben. Aber wenn wir hingehen in die Nöte der Menschen, wenn wir hingehen in biblischer Evangelisation, so will ich es doch mal wieder fromm sagen, wenn wir da hingehen und mit den Menschen reden und beten und ihnen noch in ihrer Bedürftigkeit helfen, wenn wir das tun, dann werden wir merken, wie die Kraft Gottes in diese Handlungen hineinkommt. Wir werden erkennen, wow, Gott ist dabei. Und das wird uns selber befreien, dass wir noch mutiger werden, dass wir sagen, ich kann's. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist, was der Herr sagte. Sagte, weißt du, das ist der Punkt. Wenn ihr in meinem Wort seid, wenn du das tust, wenn wir im Wort sind, und der Herr erinnert mich, sagt, die meisten Gläubigen verbinden es damit, im Wort sein heißt, lies viel die Bibel. Das ist aber nicht im Wort sein. Das ist das Wort lesen. Das ist nicht im Wort sein. Das ist das Wort lesen. Wort lesen und Wort tun sind zwei ganz verschiedene Sachen. Wenn ihr in meinem Wort seid, wenn wir uns darin bewegen, wenn wir darin laufen, wenn wir es tun, egal, du magst vielleicht Zweifel haben, und ich habe sie auch gehabt in meinem Leben, mehr als genug. Dass wenn du jemanden gesehen hast, der ist so in Elend und so im Dreck und so in Not und so kaputt. Und jetzt gehst du und willst dieser Person sagen, du, da gibt es diesen Jesus, der holt dich aus deinem Loch, aus deinem Elend heraus. Und dann weiß ich, dieser Gedanke, der in dein Hirn kommt und sagt, und was ist, wenn es nicht passiert? Und das ist genau, die meisten von uns, wir reagieren auf diese, was ist, wenn nicht? Wenn nicht. Aber das ist nicht, worauf wir handeln. Das ist nicht im Wortsein. Im Wortsein heißt, es ist mir ganz egal, ob es passiert oder nicht passiert. Ich habe etwas zu tun. Ich habe einen Auftrag. Ich habe etwas zu tun, nämlich für diesen bedürftigen, hilfesuchenden, kranken, in Ketten liegenden, im Loch sitzenden Menschen zu beten, mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, du, nicht nur Gott nähre dich, sondern kann ich dir eine warme Mahlzeit geben. Nicht nur Gott kleide dich, du, kann ich dir eine Jacke geben. Praktisch. Und Gott sagt, du wirst erkennen, wie meine Liebe und wie meine Kraft in diese Handlung, in diese Aktion hineinfließt, wie dieser Mensch dadurch geöffnet und befreit wird. Und das wird dich wieder befreien. Zu größeren Taten, zu mehr Taten. Hallo? Das wird dich befreien. Und beim ersten Moment habe ich gesagt, weißt du, Herr, am besten bereite ich mich gar nicht mehr vor. Am besten weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und du gibst mir schnell zwei Verse. So wie jetzt. Das ist aber nicht, wir müssen auch arbeiten manchmal. und ich arbeite gern, ich studiere gern das Wort. Aber im Wort zu sein bedeutet natürlich auch Bibel lesen. Aber wenn sich das nur beschränkt auf Bibel lesen, sind wir nicht im Wort. Denn dann ist euer Glaube tot. Tot. Wir hatten es erst gesehen, Jakobus. Jakobus sagt, wenn du das sagst, du, der Herr hilft dir, bete nur. Was sagte Dr. Schirmacher heute? Er sagte, wenn du einer Prostituierten einen Flyer gibst und vielleicht sogar dazu bringst, so, bekehr dich jetzt. Sie bekehrt sich und sie gibt ihr Leben Jesus. Und wenn du dann sagst, ja, und jetzt bist du in deinem Bordell nicht mehr so alleine, jetzt kannst du ja immer in deinem Zimmer, wo die Männer dich vergewaltigen, da kannst du ja jetzt beten. Wem nützt das etwas? Sondern wir müssen Wege finden, Lösungen finden, Menschen herauszuholen, Menschen aus ihrer Situation, aus ihrem Umfeld herauszuholen. Und das kostet uns natürlich dann auch immer was an Zeit und auch an finanziellen Ressourcen. Es ist wichtig, dass wir für das Reich Gottes geben. Gott hat uns das gesegnet in Finanzen, damit wir ein Segen sind. Damit andere durch uns gesegnet werden. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir verschiedene Zentren und Anlaufstellen in dieser Stadt haben. Dass Menschen nicht lange Wege, was weiß ich, von Aheilgen oder bis Eberstadt laufen, sondern dass vor Ort Menschen sind, die Christus kennen. Menschen sind, die Christus lieben. Vielleicht in kleinen Gemeinden auch. Aber die dort, dass Menschen wissen, wenn ich zu diesem Zentrum komme, wenn ich zu dieser Gemeinde komme, da wird mir geholfen. Da geht es nicht um Gottesdienste. Den Großteil unseres Lebens, den wir verbringen, ist der Gottesdienst feiern, wenn wir zusammenkommen. Es ist ja nicht so, dass wir so als Gläubige in diesem Land missionarisch aktiv sind. Aber wenn ihr in meinem Wort seid, dann seid ihr meine Jünger. Und der Herr hat mir so klar gemacht, so deutlich gemacht, jemand, der nur Bibel liest und das, was er liest, nicht tut, ist kein Jünger. Egal, du kannst dich Jünger nennen, du bist kein Jünger. Der Herr sagt, Herbert, egal wie oft du dich Jünger Jesu nennst, wenn du nicht tust, was da geschrieben steht, bist du nicht mein Jünger, bist du nicht mein Schüler. Ich sage das Wort Jünger, bei uns steht Leih Jünger, ist so, aber Schüler, dann bist du nicht mein Schüler. Der Schüler lernt vom Meister, wie ich es tue. Wir lesen in der Bibel die Aussagen unseres Meisters, Jesus Christus, wie wir handeln, wie wir agieren sollen, wie wir tun sollen. Wir lesen das von unserem Meister. Und unser Meister, der unser Lehrer, unser Jesus, der unser Meister und Lehrer ist, er sagt, so wie ich es dir geschrieben habe, wie ich es dir beigebracht habe, so handle jetzt, das tue, dann bist du mein Jünger. Wenn du meinem Wort bleibst, bist du mein Jünger. Wenn du das nicht tust, bist du nicht mein Jünger. Dann nennst du dich zwar Jünger, du bist es aber nicht. Das ist herausfordernd. Die erste Gemeinde lebte das aktiv. Sie lebte sehr aktiv. Ihr könnt es ja nochmal schauen in Apostelgeschichte 4. Sie wurden bedroht. Man hat sie eingesperrt. Man hat ihnen den Tod versprochen, falls sie damit nicht aufhören, in diesem Namen Jesus zu wirken, zu handeln. Und wir wissen, dass die erste Gemeinde, sie beschränkte sich nicht darauf, das Evangelium zu verkündigen. Ich will sowieso sagen, die beste Verkündigung des Evangeliums ist die Tat des Evangeliums, wenn wir es tun. Wenn wir handeln gemäß dem, was geschrieben steht, das ist die beste Verkündigung. Das ist die beste Verkündigung. Apostelgeschichte 4, sie beten, nachdem sie bedroht sind, Vers 29, und nun Herr, siehe an ihre Drohungen, die ganze Gemeinde kam zusammen, ja? Oder Vers 23, lesen wir den Zusammenhang. Als sie aber entlassen waren, also aus dem Gefängnis, kamen sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Also die Apostel, die da gefangen waren. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Also sie kamen zu den Ihrigen in die Gemeinde und sprachen, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, also seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, den ganzen Volksstämmen. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie es gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir sehen also hier, sie ließen sich nicht einschüchtern durch die Situation, in der sie waren, sondern sie gingen her und beteten und sagten, Herr, jetzt wollen wir noch mehr die Offenbarung deiner Macht und Kraft in unserem Alltag, in unserem Gehen und unserem Tun sehen. Wir wollen es noch mehr sehen. Und Gott sagt, das gefällt mir. Gott lässt ein ganzes Gebäude wackeln und sagt, das war Gottes Art, Amen zu sagen, ne, auf das Gebet. Amen. Ein Gebäude wackelt. Das war sein Wort. Und sie redeten das Wort, alle mit Freimütigkeit. Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus an. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie jeder Bedürfnis hatte. Also ich denke mal, dass sie da ganz klar auch gemacht haben, okay, ich würde mal sagen, wenn heute jemand seinen Sozialhilfebescheid hat, Hartz-IV-Bescheid kommt und, sag mal, in eine Hilfseinrichtung kommt, dann sagen, okay, zeige mal, was du wirklich kriegst. Ja, weil es gibt ja auch diesen Bereich, ich so mit Leuten von der Tafel und so gesprochen habe, die aus anderen Städten sind, so, da heißt es, sagen sie, da kommen Leute, die nicht bedürftig sind. Da sind, ist ein Ehepaar, die haben 5, 6, 7 Kinder und jeder kommt in den Laden und holt sich was. Und dann sind sie in die Stadt gegangen. Jemand sagt, geh mal in die Stadt und guck, das, was sie hier kostenlos holen, verkaufen sie in der Stadt. So, also diese Dinge, so, hier, wir sehen, sie mussten es auch nachweisen. Ich bin bedürftig, ich brauche Hilfe und dem wurde Hilfe zuteil. Gemäß seiner Bedürftigkeit heißt es hier. So, wir merken, hier ist aktiv etwas am Geschehen. Ich glaube auch nicht, dass diese Gläubigen alles, was sie hatten, verkaufen. David Wilkerson hat es mal sehr treffend gesagt. Sie haben all das, was sie eigentlich überflussmäßig hatten und auch überschussmäßig. Sie haben das ja, warum soll ich auf dem rumsitzen? Das gebe ich weiter an Leute, die bedürftig sind. Das sieht in unseren Fällen auch so aus, dass man einfach mal hergeht und durch seinen Kleiderschrank, da muss ich meinen jetzt auch mal, jetzt nachdem wir anfangen neu einzuräumen wieder, mal schauen. Wenn ich daran denke, da habe ich Anzüge drin, nach 72 Kilo Format und so weiter. Und ich hatte auch teilweise so schöne, super tolle, glitzernde Anzüge gehabt und Jacken und so weiter. Und weißt du, es ist ja eine Utopie zu sagen, ach Herbert, lass sie hängen, irgendwann wirst du wieder 72. Also diese Illusion glaube ich jetzt wirklich nicht mehr, nicht wahr? Also was soll das Ding hängen? Also auch andere Sachen, auch früheren Datums, man kann sie rausholen. Ich habe schon gesagt, ich muss mal gucken, wem ich von den jungen Männern das mal anbiete. Dann siehst du aus wie Herbert in Jung, ne? So in diesem Dress. Auf jeden Fall. Das Zeug hängt in deinem Schrank, das Zeug verstaubt. Was willst du damit? Gib es doch an solche weiter, die es brauchen, die es nötig haben, die bedürftig sind. Also das hat die erste Gemeinde, sie achtete sehr, sehr stark darauf, sozial tätig zu sein, sich zu kümmern um die, die nicht hatten und so weiter. Und doch sehen wir, dass hier ein Plan ist, auch hinterher in der Versorgung durch die Diakone. Ich glaube, dass wir in unserem Bereich, in unseren Arbeiten eine neue Ära einleiten müssen. Mir fällt nichts Besseres dazu eines zu sagen. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass jeder von uns jünger macht. Es ist Zeit. Wenn ich anschaue, wie Jüngerschaft in anderen Ländern gelebt wird, auch in asiatischen Ländern, dann denke ich mir, was machen wir hier eigentlich in Deutschland? Was machen wir in der westlichen Welt? Ich lese, das sind Leute, die bekehren sich und nachdem sie gläubig geworden sind, verlassen sie wirklich aktiv ihr altes bisheriges Leben und unterziehen sich einem 6-monatigen Training, Jüngerschaftstraining. Sie lernen die Grunddinge des Glaubens. Sie lernen Bibel auswendig. Sie lernen die Dinge des Glaubens zu verstehen. Sie trainieren. Ihr Ganze, die nächsten 6 Monate nach ihrer Bekehrung besteht darin, ich muss wissen, was Gott sagt, was Gott will, was ich tun soll in dieser Welt. Und dann gehen diese Gläubigen her und in den nächsten 6 Monaten machen sie neue Jünger. Und ich habe gelesen, es gab in einem Bereich Missionare, oder ein Missionar, der etwas angefangen hat. Ich glaube, das Jahr war nicht mal zu Ende. Und in diesem einen Jahr, ausgehend von einem Missionar, der ein paar Leute bekehrte, sie zu Jüngern machte und sagte, das, was ihr jetzt empfangen und gelernt habt, das gebt ihr jetzt in der Stadt und in eurem Arbeitsfeld, in eurem Wohnbereich, wo immer ihr seid, das gebt ihr weiter. Und dieser Kreis, ich glaube, in einem Jahr haben sie 200 Gemeinden gegründet. Ich würde sagen, das sind kleine, wahrscheinlich Haushaltgemeinden. Und es ist nachgewiesen, Zahlen nachgeprüft. Und sie sagen hier, es sind Kneipengemeinden entstanden, Unigemeinden entstanden, Slumgemeinden entstanden. Egal, da wo ein Gläubiger war, sich bekehrt hat, und dann hat er sich gesagt, ich will jetzt ein Jünger Jesu sein, mit allem Konsequenz, wie der Herr es gesagt hat. Und ich will andere zu Jüngern machen. Und dann geht er und macht neue Jünger. Und so vervielfältigen sie sich. Wir haben bisher sehr stark unter uns diesen Bereich, wo wir Leute bekehren. Und in der Gemeinde kümmern sich dann wieder auch welche darum, die diese Bekehrten dann jüngern. Das aber hält, wie wir ja sehen können, in den letzten 10 Jahren, das hält die Arbeit doch irgendwie ziemlich auf. Als ich so mich mit den Bibelstellen befasste und das las, hat Gott gesagt, Gott sagt, ich will, dass jeder Jünger Jünger macht. Ich will, dass jeder Jünger Jünger macht. Und Gott hat gesagt, Hühner produzieren Hühner. Schafe produzieren Schafe. Jünger produzieren Jünger. Wenn jemand sagt, ich bin ein Jünger Jesu und er produziert keine Jünger, dann ist er kein Jünger, dann ist er irgendein unfruchtbarer Gläubiger. Dann ist er kein Jünger. Jünger produzieren Jünger. Und es ist wichtig, dass wir uns dem stellen. Ich glaube, wir können diese Stadt mit dem Evangelium durchtränken und durchwirken und durcharbeiten. Aber wir werden manche Dinge in unserem Leben, manche Weiche unseres persönlichen Lebens und auch vielleicht des gemeinschaftlichen Zusammenlebens ändern müssen. Will dir auch nicht sagen, wie. Ich habe Gedanken, die ich denke, die auf dem richtigen Weg sind. Aber eins ist mir wichtig und das hat der Herr ganz deutlich gemacht. Er sagt, sage der Gemeinde, Jünger produzieren Jünger. Wenn sie keine Jünger produzieren, sind sie keine Jünger. Jünger produzieren Jünger. Und du bist dazu gerufen. Du hast, als du Start in ein neues Leben genommen hast, wie es ganz am Anfang bei uns hieß, die ersten Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen mit Jesus, ganz am Anfang. Du hast da etwas in der Hand, das hast du selber durchgearbeitet. Da ist irgendjemand, der Jünger war, mit dir durchgegangen und du hast dieses Grundbasis Jüngerschaft gelernt. Hast es für dein eigenes Leben angenommen, verwirklicht, hast dich taufen lassen, bist zur Gemeinde gekommen. Jetzt hast du ein Papier in der Hand. Du hast einen Fahrplan in der Hand, wie du in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit Menschen für Christus gewinnen kannst. Und dann kannst du anhand dessen, wie du in die ersten Schritte der Jüngerschaft reingegangen bist, jetzt wieder andere zu Jüngern machen. Du gehst hin mit dem, der sich für den Glauben interessiert hat, der sein Leben Jesus gegeben hat, und sagt, du, in der Mittagspause, im Job oder wo immer wir sind, oder abends, ich komme zu dir, du kommst zu mir, wir setzen uns zusammen und ich gehe mit dir die ersten Schritte des Glaubens durch. Und wir als Gemeinde und auch die Leiter der Gemeinde sind dafür da und verantwortlich, dir zu helfen und dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Du musst das Material ja nicht mal selber drucken und vervielfältigen. Wenn du sagst, Herbert, da habe ich Leute, die will ich jetzt in Jüngerschaft bringen, die haben sich bekehrt. Es mag sein, dass die noch gar nicht zur Gemeinde kommen. Es mag sein, dass die noch gar nicht eine Idee von Gemeinde haben. Es mag sein, dass sie sagen, also Gemeinde, Kirche, habe ich die Schnauze voll, will ich nicht. Was auch immer es für Argumente, Gründe, sonstige Ausreden geben mag von Menschen oder schlimme Erfahrungen, die sie dazu gebracht haben, dass sie sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Aber du bist eine Kontaktperson und du kannst diese Person jüngern. Hallo? Du kannst sie jüngern. Du kannst sie jüngern. So, wir würden... Wenn jeder unter uns sagt, ich bin jünger geworden und ich nenne mich Jünger und ich will auch weiter Jünger genannt werden im Himmel, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich will Menschen zu Jüngern machen. Das heißt, dass du zielgerichtet anfängst zu beten, sagst, Herr, und ich meine nicht so, oh Herr, gib mir, ist da jemand bei mir, der Jünger? Herr, ich will jemanden zum Jünger machen oder mehrere Personen zu Jüngern machen. Du sagst, Herbert, um Gottes Willen, das entgleitet, da macht doch jeder, was er will. Entschuldige bitte, im Moment macht auch jeder, was er will. Verstehst du? Ja, dann ist natürlich einer der ersten Gedanken, der mir in den Kopf schoss. Und weißt du, der Heilige Geist, ich war erstaunt, der kennt die Bibel. Ja, der weiß, was drin steht. Herr, da haben wir jemand gesehen, der auch tauft und in deinem Namen unterwegs ist. Der ist aber nicht in unserem Club. Herr, sollen wir es verbieten? Sagt Jesus, bringt ihn aufs Schafott. Enthauptet ihn, oder? Nein, sagt Jesus, lass ihn. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Natürlich ist es gut, wenn wir in Brüder Einheit miteinander arbeiten. Aber, und es ist gut, dass wir auch eine positive geistliche Abhängigkeit zueinander haben, ein Geborgensein zueinander, ein sich fallen lassen können bei dem anderen, auch sich Rat holen können bei dem anderen. Und ich glaube, wenn wir in so einem Band und Einheit von Liebe leben, dann fällt es uns nicht schwer, auch gemeinsam diese Stadt zu Jüngern zu machen. Der Herr möchte, dass wir das aktiv angehen, diese Stadt zu Jüngern machen. Und der Herr bittet dich und der Herr ruft dich. Er ruft uns, er bittet mich, dich, uns. Macht die Menschen dieser Stadt und dieses Landes, macht sie zu Jüngern. Und Gott sagt, lege einen Schwerpunkt darauf, dass jeder meiner Kinder, jeder Jünger, Jünger macht. Ein Jünger ist der, der Jünger produziert. Und das ist das, was Gott heute in uns hineinbringen will und hervorruft. Wir können uns multiplizieren. Ihr Leute, die aus Afrika seid, geht und nehmt eure Landsleute. Und zeigt ihnen biblische Prinzipien. Ihr habt das hier gelernt. Ihr habt gelernt, wie Gemeinde läuft, wie Gemeindeleben läuft. Ihr habt das gelernt. Geht hin und sagt ihnen, Leute, wir müssen diese Stadt für Jesus erreichen, die schon gläubig sind. Dann geht zu den Bedürftigen, zu den Afrikanern, die niemanden haben, um die sich niemand kümmert. Dann geht hin und sagt, hier, ich bin für dich da, ich helfe dir. Ich glaube, dass wir deshalb so oft in Minderwertigkeit und Selbstmitleid und all diesen Dingen uns verkriechen und vergraben, weil wir uns nur um uns selber kümmern und nicht um die, die draußen sind, die wirklich Hilfe brauchen. Wenn du die Nöte der anderen Menschen siehst, dann wirst du merken, deine eigenen Nöte sind dagegen vielleicht doch ganz verschwindend klein. Und dann wirst du sehen, während du dem anderen dienst und dem anderen hilfst, in seiner Not, in seinem Lebensumstand, wenn du dann sehen wirst, wie Gott handelt und wie Gott eingreift und wie diese Person Befreiung erlebt, Wunder Gottes erlebt, dann wirst du die Wahrheit erkennen, auch mir gilt diese Freiheit. Ich muss nicht im Loch sitzen, ich muss nicht immer rumjammern, ich muss nicht immer minderwertig sein, ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen, es genügt, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. Ich muss nicht immer meine Wehwehchen beklagen. Dann siehst du an den anderen, wenn du im Wort bist und den anderen dienst, dann siehst du, wie Gott handelt. Der Herr, sie gingen und verkündigten das Wort mit Striemen auf dem Rücken, zerschlagen, geschunden, verspottet. Paulus lag wie Toter, wieder aufstehend, weiter predigen, Gottes Kraft erleben. Das hat sie zur Erkenntnis auch gebracht. Dieser Gott, der es bei anderen bewirkt, bewirkt es auch bei mir. Das wird Glauben in dir, das wird starken Glauben in dir wecken. Mache andere Menschen zu Jüngern. Wir wollen diese Stadt für Christus erreichen. Ich sagte mit dem neuen Projekt, ich muss sagen, ich liebe ja diese Halle. Ich liebe das hier, weil ich liebe eigentlich große Räume. Ich liebe es, in der Gemeinde spazieren gehen zu können. Ich mag das. Ja? Als ich damals hier reinkam, habe ich gesehen, oh, das ist perfekt fertig. Ich habe gesagt, es war ja alles hier ziemlich vergammelt. Und so, also war ja halt Maschinenhalle und so weiter. Und dann kommst du rein und du weißt, da kommt Lobpreisteam hin, da wirst du stehen. Du weißt dann, oh, das wird da, das wird da, das war da. Und du hast so ein Bild. Ja. Aber ich glaube auch, oder sagen wir so, wir sind hier sehr abgeschottet. Wir müssen zu den Menschen. Wir müssen dahin, wo Menschen sind. Wir müssen dahin, wo Menschen sind und ihnen die gute Nachricht bringen. Wir müssen dahin gehen, wo Menschen sind. Und wenn du den Menschen dienst, wirst du sehen, wie Gott in ihrem Leben handelt. Und das wird dich selber frei machen. Du sagst, wow, ich kann es. Es mag sein, dass du vielleicht am Anfang auch den einen oder anderen zu Hilfe und du kannst mir helfen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da umgehe. Das ist ganz normal. Dann hol dir jemand zu Hilfe von deinen Brüdern und Schwestern. Und dann wirst du in der Erfahrung und im Miteinander lernen, wie man Dinge tut. Aber ich bitte dich und der Herr bittet dich, der Herr bittet uns, werde ein Jünger. Dass ihr, die Schrift sagt, dass ihr meine Jünger werdet. Man ist nicht automatisch ein Jünger, man wird ein Jünger. Und ein Jünger ist der, der das tut, was der Herr sagt. Nicht der Bibel liest, nicht der Bibelverse auswendig lernt, das ist kein Jünger. Das gehört mit dazu. Wenn es sich aber darauf beschränkt und nicht die Taten folgen, dann sind wir keine Jünger. Dann sind wir ganz einfach Frömmler. Fromme Leute. Mehr sind wir nicht. Pfingstlich, charismatisch, teilen uns gegenseitig manchmal noch eine Weissagung aus. Wort, und der hat mir gesagt, für dich, nächstes Mal bringe ich eins für dich. Und das war aber schön. Was du mir gesagt hast, war nicht so nett. Nächstes Mal bringe ich dir auch nicht so ein nettes Wort. Okay, na, wie auch immer. Nee. Verstehe, tun wir ja nicht so. Für die, die im Internet dann zuhören. Nein, sowas machen wir nicht. Aber ich meine, die Geistesgaben, die gehören raus zu deinen Nachbarn. Die gehören raus auf die Straße. Die gehören raus zu den Prostituierten. Sie gehören raus in dein Büro. Sie gehören dort, gehören sie hin. Ja, in der Gemeinde sagt die Schrift, wenn jemand krank ist, dann sollen die Ältesten für ihn beten. Aber draußen in der Welt soll jeder beten, soll jeder handeln, soll jeder mit Öl salben, soll jeder den Dienst tun. Jeder. Und das ist der, dadurch beweisen wir, dass wir Jünger sind. Jünger produzieren Jünger. Jünger produzieren Jünger. Jünger produzieren Jünger. Und wir müssen unser frommes Fleisch verlassen. Ich weiß, der Fernseher hintern sagt, bleib sitzen. Es ist so warm. Draußen ist so kalt. Ich weiß, deine Füße fangen an zu reden, sagen, Schuhsohlen sind teuer und sie werden weitere Argumente finden, damit du bloß nicht viel läufst. Aber schaut euch an, Auch David Wilkerson, als Teen Challenge entstanden ist. Er ging hin in den Slums von New York. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal den Film hier geschaut nochmal. Er ging dorthin zu den Prostituierten, zu den Drogenabhängigen, zu den Kaputten. Und eine weltweite Bewegung ist entstanden von Rettung und Heilung und Befreiung. Menschen, die Christus kennen. Aber es hat ihm alles gekostet. Seine Freizeit, sein letztes Geld, alles. Aber er hat in diesem Gehen erlebt, wie Gott der übernatürliche Versorger ist. Ich glaube, dass es Gottes Meinung ist, dass wenn wir uns nicht um die Versorgung und die Hilfe um andere Menschen kümmern, dass wir dann auch keine brauchen. Gott sagt, wenn dir egal ist, wie es dem draußen geht, warum sollte ich mich um dich kümmern? Warum sollte ich das tun? Ich glaube, dass Gott, ist sehr gewagt, ich kann dir keine Bibelstelle sagen, aber ich glaube, dass wir deshalb manches Mal so beschissen dran sind, in unserem Elend oder Nöte oder Krankheit. Gott sagt, damit du endlich mal siehst und kapierst, wie schlimm so ein Leben ist, wenn man keine Hilfe hat. Und ich will, dass du dich um die kümmerst, die in Not sind, und dann wird es dir auch gut gehen. Dann wird es dir auch gut gehen. Mein Gedanke, das habe ich jetzt nicht aus der Bibel. Genau, wer es kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer im Segen sät, wird im Segen ernten. Jünger produzieren Jünger. Wir werden hier rausgehen aus diesen Räumen. Es wird, also was ich mir wünsche ist, dass es dann anders wird als bisher. Ich möchte, dass wir diese Stadt erreichen. Ich möchte, dass wir sie erreichen. Ich sagte, als ich morgen aufwachte, Stadtteilgemeinden, ist ja etwas, was mich schon lange bewegt. 2-3 Jahre. Ob es sinnvoll ist, Riesenräume zu mieten, und da treffen wir uns alle. Es ist schön, wir haben uns aneinander gewöhnt. Versteht? Das Schlimme ist ja noch, Anführungszeichen schlimm, wir haben uns ja auch alle lieb. Verstehst du? Wir haben uns alle lieb. Jetzt stell dir mal vor, wir sagen, Hälfte der Gemeinde geht jetzt nach Eberstadt. Und da möchte ich mal sehen, was meinst du? Also ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich es tun sollte. Ich habe nicht den Eindruck. Was meinst du, wie viele den Eindruck hätten, nein, ich bleibe, wo ich bin? Wir hätten ganz stark diesen Eindruck, weil unsere Seele sagt, es ist so schön mit Schwester und Bruder sowieso. Da musst du ganz neue Leute kennenlernen. Da kommst du in ein ganz neues Milieu. Da kommst du vielleicht in Schwierigkeiten und Probleme. Und Gott sagt, Halleluja, endlich hast du es kapiert. Damit du dort ein Friedensstifter bist. Damit du dort ein... Und warum nicht Stadtteilgemeinden? Ich weiß ja nicht, ob wir es tun. Es ist nur, das schwingt in mir. Warum nicht die eine Gemeinde Samstagabend, die andere Gemeinde Sonntagmorgen, die andere Gemeinde Sonntagabend? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich spinne ja nur manchmal ein bisschen und überlege. Ich habe gerade die, was sagt jemand die Tage? Ich würde so gerne in eure Gottesdienste kommen. Ich höre deine Predigten im Internet so gerne. Aber bei uns, 17 Uhr geht bei uns nie. Geht nicht. Ich kann nie um 17 Uhr kommen. Es geht nicht. Wenn ihr andere Zeiten, wäre ich immer in eurem Gottesdienst. Und dann weiß ich, dass andere sagen, ich komme zu euch um 17 Uhr, weil ihr um 17 Uhr habt. Hättet ihr um 10, könnte ich nicht kommen. Und das ist die Frage, ob wir nicht eine Vielseitigkeit in dieser Stadt, Anführungsstriche, anbieten. In unserem Land. Einfach verschiedene Möglichkeiten. Weil wir sind ja Gemeinde nicht zum Selbstzweck, sondern wir sind hier, um diese Welt zu verändern. Und ich bin kein Morgengottesdienstler. Also immer, wenn Leute stimmen würden, sagen Abend-Nacht-Gottesdienste, sage ich Halleluja, ich glaube, der Herr spricht. Aber weißt du, wenn da Leute kommen, jetzt Sonntag, überleg mal, die ganze Gemeinde würde sagen, Sonntagmorgen Gottesdienst. Da würde ich sagen, Herr, ich danke dir so sehr, dass ich treue Mitarbeiter habe, die auch schon gut predigen können und die das machen. Ne? Nein, nein, da müsste man einen schönen Plan haben. Weil ich bin eigentlich mehr so der Abend- und Nachttyp. Ja? Am liebsten hätte ich Mitternachtsgottesdienste, das hätte ich am allerliebsten. Ja? Mitternachtsgottesdienste, das wäre etwas, was ich cool fände. Mitternachtsgottesdienste, das würde ich lieben. So, und dann weißt du, bis in die Morgen, ne, und so, kennst Tony Marshall. Und wenn die anderen dann zur Arbeit gehen, sagen wir gut Nacht, ne, nach dem Morgen. Aber auch das ist nicht von ungefähr. Du musst dir vorstellen, die meisten Nöte, Probleme, Kriege, Feindschaften unter Menschen, die finden nachts statt. Da hauen sich die Leute, nachdem gesoffen ist und sonst was gewesen, die Köpfe ein. Und als wir hier anfingen in Darmstadt, da hat er damals gesagt, du musst etwas bringen, was auch, wo Menschen auch in der Nacht ihre Zuflucht finden. Und ich sage, Herr, wieso meinst du das? Hatte ich damals. Der Herr sagt, ganz einfach, er sagt, nachts schläft mein Volk, natürlicherweise, und der Teufel fällt über die Menschen her und die Menschen sind in ihren Nöten und Problemen allein. Und meine Gemeinde, die in den Nöten und Problemen helfen sollte, die schläft aber gerade zu der Zeit. Es muss also etwas geschehen, wo Leute ja eigentlich rund um die Uhr sich hinwenden können. Rund um die Uhr Hilfe erfahren können. Wenn wir als Jünger Jesu leben wollen, und wir wollen das ja, wir wollen ja als Jünger Jesu leben, dann müssen wir sicherlich in vielen Bereichen unseres Lebens umdenken. In unseren Handlungen, vielleicht auch in unserer Art Gottesdienst zu feiern in manchen Bereichen. Ich weiß nicht, da müssen wir mit Gott gehen. Aber wenn wir nicht anfangen zu gehen, sagt Gott, warum soll ich bei euch was verändern? Ihr macht ja doch weiter wie bisher. Aber Gott hat einen Plan für diese Stadt. Gott hat einen Plan für unser Land. Und wir müssen hören, was er will. Und das wird nicht immer unserer Gemütlichkeit entsprechen oder sie fördern. Es wird uns in ungemütliche, vielleicht manchmal sehr brisante, heikle Lagen bringen. Aber das ist, dafür sind wir nun mal Jünger. Jesus kam ständig in Schwierigkeiten während seines Dienstes. Immer wieder wollte man ihn umbringen. Die erste Gemeinde, ständig war sie in Schwierigkeiten. Sie lebte nicht angepasst. Sie lebte wie ihr Meister. Sie lebte wie ihr Meister. Sie ging zu den Bedürftigen, zu den Armen, zu den Ausgestoßenen. Das, was nichts vor der Welt ist, das hat der Herr erwählt. Und das erwählt er heute auch noch. Und das wünsche ich uns. Wir sind am Anfang dieses Jahres. Ich wünsche mir, dass wir irgendwie eine richtige Weichenstellung, einer Weichenstellung Gottes folgen. Ich spreche nicht davon, dass wir, komm, lass uns was probieren, einfallen, Ideen. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat. Aber dieser Plan wird manchmal anders aussehen, als wir ihn haben. Und wir müssen diesem Plan folgen, egal wo wir sind. Ob wir hier Gemeinde haben, im Odenwald Gemeinde haben, wo immer wir Gemeinde haben. Herr, wie sieht dein Plan aus? Wie sehen deine Wege aus? Jünger produzieren Jünger. Wenn du und ich uns nicht um die Verlorenen kümmern, und alle ohne Christus sind verloren, ob sie nun hochgestellt oder niedriggestellt sind in der Gesellschaft. Alle ohne Jesus sind verloren. Und wenn uns das egal ist, wenn wir uns nicht um sie kümmern, dann sind wir keine Jünger. Und für mich gilt es so, das habe ich als junger Christ mir sehr hinter die Ohren geschrieben, was Hesekiel sagt. Wenn ich dem Gottlosen sage, du wirst des Todes sterben und du warnst ihn nicht. Du bringst ihn nicht zu mir. Dann werde ich sein Blut, Hesekiel 3, Vers 17, 18, dieser Bereich, dann werde ich sein Blut von deiner Hand fordern. Der Gottlose wird sterben wegen seiner Gottlosigkeit. Aber du wirst gerichtet werden, weil du dich nicht um ihn gekümmert hast. Ein Jünger kümmert sich um Verlorene. Wenn er sich nicht um Verlorene kümmert, wenn er sich nicht um das Reich Gottes kümmert, dann ist er kein Jünger. Und das müssen wir jetzt mal in uns crashen. Ja, das ist diese Ketten, es gibt auch Ketten der Bequemlichkeit, in denen wir gefangen sein können. Ketten der Gewohnheit. Es gibt auch liebliche, nette Gewohnheiten. Ich habe auch Gewohnheiten, wo ich sage, ach, das ist so schön, das ist heimlich, das ist gut, das ist heimelig, so, weißt du, so, nicht heimlich, sondern heimelig. Ach, das immer fühlt sich da gut. Aber Gott sagt, da draußen sind tausend, die fühlen sich nicht gut. Willst du sie nicht dahin bringen, dass sie sich auch gut fühlen? Dazu sind wir gerufen. Jünger produzieren Jünger. Und wir müssen uns diese Frage vom Herrn stellen lassen. Und der Herr, gestern Abend auf meinem Teppich, hat gesagt, Herbert, ein Jünger, der nicht andere zu Jüngern macht, ist kein Jünger. Weil Jünger produzieren Jünger. Ich habe da gar nicht gesprochen, ich habe nur zugehört. Aber gedacht, er kennt ja unsere Gedanken. Gedacht habe ich, wie meinst du das, ja? So kam der Gedanke auf. Der Gedanke war noch nicht zu Ende und da kam schon die Antwort. Ein Schaf produziert Schafe. Bringt neue Schafe hervor. Und so weiter. Ein Jünger bringt neue Jünger hervor. Denen, die an mich glauben, geht hin, betet, predigt. Also predigt heißt ja verkündigt, evangelisiert, Evangelium, bringt gute Nachricht. Hey, du in Prostitution, du kannst da rauskommen. Es gibt einen Ausweg. Und wenn du, und ich will nicht nur ein frommes Gebet mit dir sprechen. Wenn du meine Hilfe brauchst und aussteigen willst, dann kannst du zu mir kommen. Und du kannst sagen, ich helfe dir raus, ich gehe mit dir den Weg. Dann wird sie vielleicht sagen, da wird mein Zuhälter dich verfolgen. Der wird versuchen, dich umzubringen. Du, das macht nichts. Ich werde dir trotzdem helfen. Ich werde dir trotzdem helfen, dich trotzdem rausholen. Der Jünger tut das. Der Jünger tut das. Das ist Jüngerschaft. Wenn ihr in meinem Wort seid, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Ich habe das nie so gesehen. Gestern haben wir es gehört. Dann wirst du, während du das im Wort bist, das Wort austeilst, nämlich deinen Lebensstil lebst, eines Jüngers, wie dein Meister, dann wirst du erkennen, wie der Meister handelt. Das wird dich selber freimachen, noch zu größeren Taten. Es wird dich freimachen. Du wirst die Wahrheit erkennen. Welche Wahrheit? Tatsächlich, der Herr macht frei. Tatsächlich, die Ketten fallen. Tatsächlich, die Bindungen, die Fesseln der Hölle werden gelöst. Tatsächlich, du erkennst die Wahrheit. Das, was geschrieben steht, das ist die Wahrheit, dass Jesus befreit. Und das wird dich selber befreien. Zu größeren Taten, zu mehr Ansporn. Vielleicht wird das manches Mal mehr Verzicht bringen in unser Leben. Aber es macht nichts, weißt du? Hier sind wir nur kurze Zeit. Ich habe gerade die Tage gedacht, Mensch, als wir anfingen in der Krone 1998, da war ich 46 Jahre. Gedacht gestern, musste ich schmunzeln über mich selber. Habe ich gesagt, Herbert, da warst du noch ein richtiges junges Knusperhuhn. Naja, ich rede ja manchmal mit mir selbst. Du warst ein richtiges junges Knusperhuhn. Und jetzt bin ich 60 letztes Jahr geworden. Und weißt du, dann möchte ich manchmal unter den Teppich kriechen. Und ich habe es heute einem Bruder gesagt, weißt du, und ich komme mir vor, als hätte man nichts gemacht. Ich bin so unzufrieden. Ich bin sowas von unzufrieden. Das stimmt nicht. Sagt er, und wenn du das, all das, was du gemacht hättest, wenn du das jetzt alles getan hättest, was du noch machen wolltest, sag ich, kann ich dir sagen, wenn ich das gemacht habe, werde ich wieder unzufrieden sein. Denn solange etwas zu tun gibt, und solange es Not in dieser Welt gibt, solange es verloren in dieser Welt gibt, werde ich unzufrieden sein. Werde ich unzufrieden sein. Und ich werde unzufrieden sein und ich wünsche uns eine göttliche Unzufriedenheit. Und manches Mal sind wir in unserer Seele, ich glaube, dass Gott sagt, es ist gut, dass es dir so beschissen geht. Vielleicht denkst du dann mal nach, dass es anderen genauso geht. Es ist gut, dass du so im Dreck bist. Und vielleicht wärst du schon früher aus deinem Dreck heraus, wenn du andere aus dem Dreck holst. Während du vielleicht in der Patsche sitzt, geh und hilf anderen, die in der Patsche sitzen, hol sie raus. Du wirst erleben, wie Gott sie rausholt und wirst du sagen, ja, dann kann er das auch bei mir. Die Erkenntnis wird dich frei machen. Du wirst es sehen und du wirst frei leben. Amen. Jünger produzieren Jünger. Jünger produzieren Jünger. Sag deinem Nachbarn, Jünger produzieren Jünger. Jünger produzieren Jünger. Sag deinem Nachbarn, merk dir das. Jünger produzieren Jünger. Jünger produzieren Jünger. Ich will auch sagen, es gibt hier, es ist jetzt kein Grund, oder sagen wir, in Religiosität zu verfallen und jetzt zu sagen, oh ja, Herr, ich tue Buße, dass ich bisher nicht als Jünger so gelebt habe. Okay, kannst du ihm sagen. Aber was der Herr eigentlich möchte, ist, dass du ganz nüchtern, berechnend, unemotional, ganz unemotional, nüchtern und klar sagst, Herr, ich will mein Leben als Jünger leben und ernst nehmen. Das ist eine Entscheidung. Entscheide es mal nicht von deinem religiösen Fließgefühl, ja, sondern entscheide es mal in deinem Kopf. Du hast die Vernunft Gottes bekommen. Wir haben nicht den Geist, sondern den Geist der Liebe haben wir empfangen, der Kraft und der gesunden Vernunft. Dieselbe Vernunft, das Denken des Heiligen Geistes. Es ist vernünftig, als Jünger zu leben und Menschen zu bringen. Wisst ihr, es ist so, die Woche hat mir jemand erzählt, und habe ich gesagt, wie kann man dem Evangelium mehr schaden als mit so einem Zeug? Da ist jemand, bietet Heilungsversammlungen an und sagt, Leute, also ich will nicht in erster Linie eure Euros. Am Eingang habe ich eine Schüssel hingestellt. Schmeißt dort euer Gold und euren Schmuck rein. Das ist, was eigentlich ein gutes Opfer ist. Und die Leute gehen. Und jemand, der da war, sagt, weißt du, Herbert, ich bin dort gewesen. Ich habe mir diesen Gottesdienst angeschaut. Sagt, da liegt in dieser Schüssel liegen goldene Zähne, die irgendjemand mal rausgenommen hat. Ich hoffe nicht, dass im Gottesdienst sich jemand entfernt hat. Und das liegt da so. Und dann Spende, Schmuck und du empfange Heilung. Weißt du, das dreht dir im Magen um. Oder dann weißt du, eine andere Stelle, dass jemand, eine Person, die Heilung will, Gesundheit will. Und der Christ sagt zu dieser Person, ja, dann musst du, geh da und dahin zu diesen Christen. Ich will bewusst nicht den Namen nennen, weil das einfach in Deutschland geläufig ist. Geh dorthin, am Eingang steht eine Box, schmeiß 10 Euro rein und die heilen dich. Ich habe gesagt, schmeiß 10 Euro rein und die heilen dich. Ja. Oder was sagt mir eine, ich bin in einer Veranstaltung, da lassen sie die Beine und die Arme wachsen. Och, und das ist so cool, haben sie gemeint. Der eine hat einen kürzeren Arm und dann haben sie gesprochen und dann wächst der Arm. Und dann wurde der länger als der andere. Dann, Herr, nicht, das ist zu viel, Herr, du musst wieder zurückfahren, Herr. Entschuldige bitte, ist Gott ein Trottel oder doof? Das ist nicht Gott. Das ist total doof. Verstehst du? Herr, heile, aber der Herr ist so beknackt, so bescheuert, der weiß nicht, wann der Arm richtig lang ist, der lässt vielleicht hat er gerade Alzheimer oder so, keine Ahnung, und gerade flutscht der Arm länger raus. Oh Herr, wieder zurück, und dann geht er wieder zurück. Verstehst du? Das ist nicht Evangelium verkündigen. Ich bringe das in den Bereich von Lästerung. Und an sowas beteiligen wir uns nicht. Egal wie viel Publicity so Gesellschaften und Organisationen haben. Das ist nicht die Art. Wir bringen es nicht, das Evangelium um Geldes willen. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gebt es. Klar kosten Dinge, Flyer, alles kostet Geld, Gemeinderäume. Aber wir gehen nicht, spende und wir helfen dir. Ja, krass. Am Eingang haben die ein Kollektending. Schmeiß 10 Euro rein, dann heilen die dich. Ja, wo kommen wir da hin? Oder wie sagt ein anderer? Sagte, du musst nicht im Namen Jesu beten. Heute beten wir nicht mehr im Namen Jesu. Wenn ein Kranker zu dir kommt, musst du nicht mehr sagen im Namen Jesu. Du musst nur sagen, fließe, fließe, fließe. Meine Bibel sagt, ich soll es im Namen Jesu tun. Oder? Was soll denn jetzt fließen? Pipi? Wasserhahn? Keine Ahnung, was soll jetzt fließen? Entschuldige bitte, ich bin manchmal böse. Aber das ist nicht so, das ist nicht Gott. Herr, in deinem Namen, sie gingen im Namen Jesu und taten die Dinge. Wir tun es im Namen Jesu. Amen. Und nicht in unserem Namen. Wir gehen auch nicht und bringen uns da mit aufs schöne Podest. Er hat es auch nicht getan. Jesus stieg runter in den Dreck. Lass uns auch mal runter wieder in den Dreck steigen, da wo die Leute im Dreck sind und sie herausholen, ihnen helfen. Amen. Lass uns beten miteinander. Auch nur in dieser restlichen Zeit der 21 Tage Gebet, die kommende Woche. Lass uns einfach sagen, Gott, wo möchtest du mit uns hin, wenn ihr weiter Offenbarung lest? Befasst euch nicht nur mit dem Ende, sondern sagt, Herr, wo möchtest du uns hinhaben? Was ist dein Plan mit uns als Citykirche in dieser Stadt? Wie hättest du uns gerne, wie wir hier gestaltet sind? Vielleicht ist es ganz anders. Ich sagte dir, ich habe auch meine Vorstellung, was ich mir wünsche, was meine Seele liebt. Aber das muss ja noch gar nicht richtig sein, verstehst du? Was möchtest du, Herr, dass wir tun? Was möchtest du? Amen. Und das, Jünger produzieren Jünger. Vor allem jeder von uns. Überleg mal, im nächsten halben Jahr bringt jeder einen Menschen zu Christus und geht mit ihnen in die Grundlagen des Glaubens. Das gibt eine Riesenentlastung für viele Arbeitsbereiche in der Gemeinde, weil du selber dich kümmerst. Du sagst, ich habe diesen Grund, deshalb ist es bei uns so, wenn jemand in die Gemeinde kommt und sagt, ich möchte Mitglied werden oder wie auch immer, dann geht er auch diesen Glaubensgrundkurs durch. Nicht, weil wir denken, dass du doof bist oder nicht bekehrt bist, richtig, sondern damit du weißt, was wir hier tun, wie wir arbeiten, damit du auch weißt, welches Material du in den Händen hast, um anzuführen. Und dann hast du in der Nachbarschaft jemanden, der zu Christus kommt. Und dann weißt du, ich habe Material, das kann ich jetzt mit ihm durchgehen. Da hat er seine tägliche Bibellese. Du hast einen Leitfaden, dass du nicht selber irgendwo rumstehst und sagst, lass uns heute mal Lukas und morgen Jeremia und übermorgen Johannes lesen. Nein, du hast einen Leitfaden und du weißt die Grunddinge des Glaubens, das bringst du dem Neuen gleich bei. Das kannst du, weil du selber es ja auch durchgemacht hast, oder? Du hast es selber durchgemacht, du kannst das. Und wenn du sagst am Anfang das erste Mal, ich brauche jemand dabei, dann kriegst du jemand dabei. Aber du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Du bist in der Lage dazu, weil du es selber ja durchgemacht hast. Und wenn du sagst, Mann, das habe ich aber sehr oberflächlich durchgemacht. Hey, gehst mit jemand noch, wenn die nächste Gruppe ist, geh noch mal ein zweites Mal durch. Und diesmal mit dem Bewusstsein, mit der Einstellung, ich gehe das durch, weil ich selber Jünger machen möchte. Ich will andere zu Jünger machen. Amen. Und das vervielfältigt sich. Überleg mal, verdoppelt in einem Jahr, könntest du die nächste Stadtteilgemeinde öffnen. Ja, du sagst, ja, gut, dass du das gesagt hast, aber ich will gar nicht evangelisieren, denn wir wollen ja zusammenbleiben, wie wir sind. Nein, nein, wir gehen dahin. Sie folgten dem Lamme nach, wo das Lamm hinging, oder? Und wo der Herr uns hinhaben will, da gehen wir hin. Ich habe euch auch lieber alle bei mir. Glaubt es mir. Das ist sehr gemütlich. Ich kenne euch, ihr kennt mich. Und es ist sehr beruhigend und sehr friedlich. Aber wir müssen in eine andere Richtung gehen. Wir müssen diese Welt erreichen. Sie ist verloren, sie braucht Christus. Okay, Lobpreiser, kommt. Sag deinem Nachbarn nochmal, der hat es, glaube ich, vergessen. Jünger produzieren Jünger. Und das Ganze, wir müssen es ja gar nicht allein tun. Der Herr ist doch mit uns. Amen. Sie gingen hin, taten das und der Herr bestätigt es durch mitfolgende Zeichen. Und wenn du das siehst, da kommt Erkenntnis und Wissen und Glauben in dein Leben, das dich selber befreit. Ich habe mit vielen Kranken gebetet, die sind nicht gesund geworden. Ich habe mit vielen gebetet, die sind gesund geworden. Ich habe für viele gepredigt, die haben sich bekehrt. Für viele, die haben sich nicht bekehrt. Höre ich deshalb auf zu predigen? Nein. Höre ich deshalb auf zu beten? Nein. Wir machen das alles weiter, weil es ist unser Auftrag, diese Welt zu erreichen. Und nicht nur fromm zu beten, sondern auch praktisch, sozial, engagiert zu helfen.